muss gestehen, jedes Mal, wenn ich hier vorne stehe, frage ich mich, was hat dich denn bloß dazu hingerissen, das zu tun? Wie ist das mit den Predigt und den Predigtthemen? Ich habe dann immer gelegentlich solche Eingebungen und das ist dann etwas, was mich bewegt. Aber über dieses Thema habe ich denn eigentlich zu Gott gesagt, dass ich darüber predige, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Soll. Aber dann hat es irgendwie dann doch sich entwickelt und nun wage ich es einfach einmal. Ich habe gesagt, ich will Gott immer das sagen, was du den Geschwistern gesagt haben möchtest. Eigentlich hoffe ich, dass diese Predigt nur für mich relevant hat und alle anderen, wie soll ich das sagen, eigentlich gar nicht betrifft. Das Thema lautet Freude. Paulus schreibt zu den Philippern, freut euch. Und abermals sage ich, freut euch. Und dann gucke ich in mein eigenes Leben und frage mich, wie viel Freude finde ich darin. Und ich muss gestehen, es ist häufig dunkel. Und ich analysiere meine Lebenssituation, meine vergangene Woche und ich stelle fest, es waren nur wenige Augenblicke, wo ich sage, es war Freude. Und so bin ich zu diesem Thema gekommen. Was sagt die Schrift darüber? Was sagt sie mir? Freude. Wir haben in dem 100. Psalm gelesen, jauchzet dem Herrn alle Lande, dienet dem Herrn mit Freuden. Jauchzen, ein besonders großer, starker Ausdruck für Freude. Und ist das nur eine idealisierte Vorstellung oder gibt es eine Chance, irgendwie in diese Richtung zu gehen, dass das Leben davon angereichert wird? Diesmal gibt Uli mir ein Zeichen. Was sind die Gründe für Freude? Fange ich einmal so ganz unverfänglich an. Ich erinnere mich noch als Kind, dass Geburtstag und Weihnachten sind ja immer eng bei mir beieinander, ich mich trotzdem immer schon gefreut habe. Und da gab es so Wünsche, die man hatte, eine Dampfmaschine, eine elektrische Dampfmaschine, man füllte Wasser ein, dann wurde sie angeschaltet und wenig später war Druck im Kessel und dann schmiss man sie an und das Trommelwerk arbeitete, die armen Nachbarn, aber ich war glücklich. Oder auch der Chemiebaukasten, wo man dann wahrscheinlich die Eltern Ängste hineingetrieben hat, dass man jetzt das Haus in die Luft sprengt oder irgendwas anderes macht. Aber so ein Geschenk machte einen glücklich und Freude, wenn man das bekommen hatte und man war dann, sage ich einmal, wirklich davon ergriffen. Gerade wenn man das sich gewünscht hatte. Ein anderer Grund, sich zu freuen, ist, wenn man sich einen besonderen Wunsch erfüllen kann, worauf man, vielleicht lange Zeit hingearbeitet hat. Ein neues Auto, was man sich gewünscht hatte, BMW vielleicht, ein 7er, und hat davon geträumt oder ein Haus und dann hat man es endlich. Dann steht es vor einem schwarz, blank geputzt, mit Ledersessel und ach, das erfreut jedes Autofahrerherz. Aber es gibt auch andere Gründe, Auszeichnung. Man wird zum Chef gerufen und der sagt dann im Anwesenheit all der Belegschaft, Wir freuen uns über den Erfolg ihrer Arbeit. Das hat uns weitergebracht. Und man wird so öffentlich, sage ich einmal, belobigt. Ich denke, das füllt einen dann wirklich aus, wenn man dann all die Mühe vorher gehabt hat und nun kann man sozusagen irgendeine Frucht davon bekommen. Man hat ein Ziel erreicht. Dirk, haben wir gerade gehört. Ein Studium hat man bewältigt. Viele Mühe und Arbeit hat man aufgewendet und nun hat man das schriftlich in der Hand, das Zeugnis. Man hat bestanden. Man ist jetzt Diplom-Ingenieur oder Facharzt oder man wird befördert zum Abteilungsleiter. Etwas, worauf man hingearbeitet hat im Beruf. Oder eine ganz andere Situation, wie ich auch in der eigenen Familie erlebt habe. Meine Eltern spielen Lotto und es gab tatsächlich mal die Woche, wo wir 5 Richtige hatten.
Wow,
das war Freude. Ich habe ein neues Fahrrad gekriegt, mein erstes richtiges Fahrrad nur für mich alleine, sonst habe ich das mit meiner Mutter geteilt. Sie hat sich, glaube ich, einen Mantel davon auch gekauft, den sie sich schon lange gewünscht hatte. Da sind Umstände, die Freude bringen. Oder es hat sich etwas ganz Besonderes ergeben. Etwas, was einem wichtig war. Ich erinnere mich noch, wenn man jung ist, voll so in den Saft. Ich rede mal von mir als Mann, das kann ich besser, aber die Frauen können das sicherlich dann auch nachvollziehen. Da sieht man eine wunderschöne Frau und man ist begeistert, aber träumt sozusagen davon und sagt, oh, das wäre die Richtige. Und irgendwann sieht man, dass sie dann alleine ist und dieser Mann, der sie sonst begleitet hat, ist nicht da. Und dann geht man so abends den gleichen Weg und man sagt, Mensch, soll ich sie ansprechen, soll ich es wagen? Wenn die mich abblitzen lässt, dann wagt man es dann doch und tatsächlich, es geht gut und man sagt es, es entwickelt sich so ein Gespräch und abends kommt man nach Hause, ach, das hat geklappt, endlich. Freude. Wir kennen das aber auch in geistlicher Hinsicht. Da war ein Mann, der war irgendwie, könnte man so von außen sagen, reich gesegnet. Sehr reich und einflussreich, aber eher gefürchtet als geliebt. Und dieser Mann, der merkte irgendwas in seinem Leben, ist nicht in Ordnung. Die Beziehung zu Gott, die hatte irgendwie einen tiefen Riss. Und da kam jemand nach Jericho, und er hatte so das Gefühl, der ist anders als andere Rabbiner. Und den wollte er nun sehen und dann hat man ihn nicht durchgelassen. Wenn man nicht sehr groß ist und so weiter, dann hat man da irgendwie schlechte Karten. Also rannte er voraus, kletterte auf einen Maulbeerbaum und dann sagte dieser Rabbi, Jesus, komm herab. Und dieser Mann, Zachäus, Oberzöllner, hoch verachtet und aber sehr reich, stieg eilends herab und nun kommt es und nahm ihn mit Freuden auf. Sein Leben war verändert, es war voller Freude angereichert worden. Eine wichtige Beziehung ist zustande gekommen. Ein großer Segen. Aber wie kommt es, wenn so viele Dinge, die wir erhalten haben, über die wir uns freuen müssten und glücklich sein müssten, irgendwie etwas verlieren und man trotzdem nicht wirklich voller Freude und glücklich ist? Wir in Deutschland können uns fast alles was so elementare Bedürfnisse sind, leisten. Ein Auto, wir sind mobil, können mehr oder weniger schnell jedes Ziel erreichen, was wir erreichen müssen. Wir können uns Fleisch und Obst jeden Tag leisten, Die meisten jedenfalls. Viele. Es weiß, dass es andere gibt, wo das anders ist. Und auch unsere Groß- und Urgroßeltern waren nicht so. Die haben sich gefreut, wenn am Wochenende mal so ein richtiger Braten auf den Tisch gekommen ist. Und das war etwas, was die Familie dann gefreut hat. Für uns ist es selbstverständlich. Schöne Kleider. Wir können uns teuren Schmuck kaufen oder eine Funkuhr leisten, so wie diese hier. Wenn ich darauf komme, weiß ich, die funktioniert sekundengenau. Die Zeit, die ich sehe, die stimmt immer. Ich hatte früher als Kind eine Armbanduhr, die ich aufziehen musste, und man musste immer raten, wie spät es ist. Das heißt, je nachdem, wann ich sie gestellt hatte, musste man dann Kopf noch ein paar Minuten drauf tun. Wir haben einen Kühlschrank. Vor 200-300 Jahren war es schwierig, sich etwas längere Zeit aufzubewahren. Es musste dann auch zeitnah verbraucht werden. Wir können einen Wocheneinkauf machen, können uns so den Tag planen und alles stark vereinfachen. Man kann sich möglicherweise sogar ein Haus leisten. Eigentum, wo man sagt, das ist für mich und auch für meine Kinder eine Grundlage nachher fürs Alter und fürs weitere Leben. Und trotzdem, es sind Gründe für viel, viel Freude, aber unser Leben spiegelt das nicht wider. Warum? Die Dampfmaschine, der Chemiebaukasten, man wächst darüber hinaus. Man wird älter, man gewöhnt sich daran. Das Auto wird alt, Kratzer, Pannen, Lack ab, man gewöhnt sich daran. Denn die schöne Kleidung von dem Lottogewinn, sie wird alt, kommt aus der Mode, sind auch vielleicht Flecken drinne. Ja, und die Beziehung, wenn es denn geklappt hat, ist die Frau 15 Jahre dann älter, hat 2 Kinder und sie hat 30 Kilo mehr auf den Hüften. Und es stellt sich möglicherweise auch eine Sprachlosigkeit an. Hat man früher Stunden miteinander geredet, merkt man, es ist eigentlich schon mal alles gesagt worden. Und es ist irgendwie anders geworden. Von Zachäus wissen wir nicht, was aus ihm geworden ist. Ist er dabei geblieben? Oder hat er auch eine Entwicklung durchgemacht, die ähnlich wie diese ist, und es ist anders geworden? Nun frage ich mich, was kann man denn tun? Eigentlich habe ich es schon mehrfach angedeutet. Man kann bewusst leben und wahrnehmen, was man hat. Nicht nur auf das blicken, was man nicht hat. In Matthäus 6,28 sagt Jesus in einem, ich gebe mal zu anderen Zusammenhang, aber es ist interessant: Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Pracht nicht gekleidet war wie eine von diesen. Schauen wir auf diese Blumen, schauen wir sie an, wie herrlich sie sind, wie viel Kunstvolles sie enthalten, wie schön und herrlich sie sind. Nehmen wir die Dinge, die wir haben, wahr und freuen uns daran. Betrachten wir nicht alles, was wir haben, als selbstverständlich, sondern machen uns bewusst, dass viele Dinge uns das Leben erleichtern und schön machen. Freuen wir uns wieder über das, was wir haben, und wir wissen, was wir von Gott haben. Salomo sagte in diesem Zusammenhang in den Predigern, Prediger 2, 24 bis 25, es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er esse und trinke und sich gütlich tue bei all seiner Mühe. Doch auch das sah ich, das kommt aus Gottes Hand. Denn wer kann essen und wer kann genießen ohne ihn? Und er gebraucht so ein Wort, genießen. Kosten wir das Gute aus, was wir von Gott bekommen? Ich deutete schon an, all diese guten Dinge kommen von Gott. Und darum dürfen wir, wenn wir etwas Schönes haben, sie genießen. Und ich sag mal, Dinge, die uns Freude machen, fallen nicht vom Himmel, sondern man kann etwas dafür tun. Wenn ich zum Beispiel kochen könnte und Freude daran hätte, dann könnte ich mir die Zeit nehmen und was Schönes kochen. Ein leckeres Gericht. Und wenn ich es richtig gut mache, lade ich noch irgendjemanden ein, Freund, Nachbarn, und dann teilen wir das gemeinsam und genießen sozusagen die schönen Dinge. Man kann sich ein schönes Buch nehmen, schöne Platte und hören. Man kann ins Theater gehen, in die Oper, zum Sport gehen. Und man kann tanzen gehen, Gemeinschaft pflegen und sich an schöne Dinge erfreuen. Musik ist nebenbei ein wichtiger Motor, sag ich mal, für die Seele, wenn es auch um die Freude geht. Es gibt, sag ich mal, für mich so, habe ich gerade erlebt, ich habe eine ABBA-CD gekauft, und wenn es heißt Take a Chance on Me, dann ergreift mich dieser Song und durchflutet mich und macht mir einfach gute Laune. Und nun erinnern wir uns an den Psalm 100. Jauchzet dem Herrn alle Lande. Das war im Gottesdienst mit Musik, mit Gesang und auch mit Tanz. Im 150. Psalm heißt es: Lobet ihn mit Handpauken und Reigen. Lobet ihn mit Reigen. Das war so eine Art Tanz, den sie zur Gottes Ehre durchgeführt haben. Ich stelle mir so vor, wir würden ein Gottesfest machen. Mit vielleicht Kaffee, Snacks und Liedern. Und dann würden wir vielleicht auch so, ich weiß nicht, gibt so ein Lied, I'm walking, irgendeine Road. Und dazu würden wir zur Gottes Ehre sozusagen einen Tanz improvisieren. Freude haben, glücklich sein. Das kann man über diesen Weg bekommen. Und damit auch diese Freude im Glauben haben. Wenn wir uns Freude erfüllen sollen, befinden wir uns in einem Spannungsfeld. Man kann nie zufrieden sein, aber man kann auch wunschlos glücklich, wunschlos aber unglücklich sein. Weil man einfach keine Ziele und sich keine Situationen schafft, über die man sich freuen kann. Man kann in seinem Leben Dinge tun, die einem etwas geben, die einem Freude machen. Als ich ein Teenie war, haben manche vielleicht dies und jenes Fußballspiel gehabt. Ich habe Formeln mir ausgedacht, gerechnet und gegrübelt. Das war für mich das Ein und das Alles, was mich ausgefüllt hat. Ja, ich weiß, die anderen kriegen Horror, aber das war für mich das wahre Glücksgefühl. Andere haben einen Garten. Da pflanzen sie Blumen, schneiden die Büsche und so weiter. Und wenn man das denn sieht, was daraus wird, die Pracht, dann ist man glücklich und freut sich darüber. Andere malen wunderbare Bilder oder musizieren. Eine besondere Art auch, Freude zu machen und das auch vielleicht mit dem Glauben leicht zu kombinieren, finden wir bei David. Die Psalmen, viele dieser Psalmen sind Lieder, die er gedichtet und die er komponiert hat. Und wir zehren heute davon. Und ich glaube nicht, dass er sich hingesetzt hat und sagt, jetzt muss ich wieder einen Psalm schreiben. Nein, das ist aus seinem tiefsten Inneren herausgekommen. Und ich weiß von unserer Schwester Uschi, das ist Christines Mutter, dass auch sie sich intensiv mit dem Glauben beschäftigt hat und dass sie da etwas bedeutet hat. Und sie hat mir mal ein Gedichtband geschenkt mit Gedichten, die sie geschrieben hat. Um ein Beispiel davon zu geben, wie viel Herz, wie viel Glaube und wie viel Einsicht man darin einfangen kann, lese ich einfach mal eines von diesen vor. Das heißt Wünsche. Wünsche begleiten uns durchs ganze Leben. Erfüllung hat es nicht immer gegeben. Doch hat sich ein großer Wunsch erfüllt, war das Begehren im Herzen nicht gestillt. Unersättlich sucht man in irdischen Dingen nach bleibendem Glück, doch ohne Gelingen. Alles auf Erden gehört zur Vergänglichkeit und kurz, wie kurz ist unsere Lebenszeit. Lasst uns trachten nach dem, was nicht vergeht und höher im Werte als unsere Wünsche steht. Das Höchste ist Gott, der unsere Herzen kennt und weiß, welch ein Begehren in ihnen brennt. Unser tiefstes Sehnen ist, geliebt zu werden. Wie selten erfüllt sich wahre Liebe auf Erden. Gottes Liebe erweist sich, als Jesus starb und ein Leben mit Gott zurückerwarb. Gottes Liebe ist ewig und unfassbar groß. Liebe schenkt uns ein unvergängliches Los. Das Begehren im Herzen hat Gottes Liebe gestillt, bleiben auch Wünsche auf Erden unerfüllt. Diese intensive Beziehung mit Gott und dass man diese Botschaft aufarbeitet, schafft einen Schatz und bringt einen dazu, eine besondere Art von, ich sag mal, Erfüllung und Glück zu finden. Kommen wir zum letzten Punkt. Ich habe ihn Beziehung genannt. Denn ich erinnere mich noch daran, dass ich als Kind nicht gerne zu Tante Else gegangen bin. Oder auch, wenn sie zu uns gekommen ist, da konnte sie eigentlich gar nicht so viel dafür. Der hat sich immer mit meiner Mutter unterhalten über Themen, die mich nicht die Bohne interessiert haben. Das war bei Tante Ella anders. Wenn sie gekommen ist und wenn wir zu ihr gefahren sind, dann haben wir uns dann häufig zusammengesetzt, haben miteinander geredet, Kaffee getrunken und Karten gespielt. Und ich habe gerne Karten gespielt und Tante Ella und meine Mutter auch. Und das war eine schöne Zeit. Immer wenn wir zu ihr fahren konnten, da war ich froh drüber. Und wir hatten auch so einen kleinen Freundeskreis mit Arbeitskollegen meiner Mutter. Das war Kurt Maibum, die Familie Binder. Ich habe mich komischerweise noch an die Namen erinnert. Da haben wir dann Karten gespielt, Würfel gespielt. Und wir haben Gemeinschaft miteinander gepflegt. Und das sind noch heute Dinge, an denen ich gerne zurückdenke, die mich damals glücklich gemacht haben und eigentlich auch noch heute einen Fundus an guten Erinnerungen geschaffen haben. Die Gemeinschaft miteinander, nicht nur bloße Gemeinschaft, sondern etwas zu tun aus einem gemeinsamen Ziel heraus, ist etwas Segensreiches. Paulus schreibt an die Philipper, Gibt es irgendeine Ermahnung in Christus? Gibt es irgendeinen Zuspruch der Liebe? Gibt es irgendeine Gemeinschaft des Geistes? Gibt es irgendein inniges Mitgefühl und Erbarmen? So machet meine Freude dadurch vollkommen. Machet meine Freude vollkommen. Weil das alles da gewesen ist, weil die Philipper mit ihm zusammen den Dienst des Evangeliums getragen haben, ihn unterstützt haben. Darum war eine gemeinsame Basis da, die sie verbunden hat. Und das hat dazu geführt, dass er Freude empfand, wenn er mit ihnen zu tun hatte, wenn er Boten aus Philippi hatte, wenn er die Geschwister gesehen hat. Und auch wir haben die Chance, über solch einen Weg unser Leben reicher zu machen und glücklicher zu machen. Wir haben die Chance, mit Gott Wunderbares zu erleben, Ewiges zu erleben. Eine meiner Lieblingsstellen ist im Alten Testament, im 1. Samuel 14. Da handelt es von Jonathan, es ist in dem Fall nicht mein Sohn, sondern der Sohn Sauls, Davids Freund. Jonathan sprach zu dem Burschen, ich will nur ganz kurz sagen, worum es hier geht. Israel war mal wieder mit den Philippern Philistern im Stress. Es ist Krieg gewesen und die Truppen standen sich gegenüber. Und es deutete sich an, dass bald eine entsprechende Entscheidungsschlacht ausgetragen würde. So, und in diesem Zusammenhang war nun Jonathan unten am Bergestal und die Philister waren oben auf einem Berg. Und Jonathan sprach zu dem Burschen, der ihm die Waffen trug: Komm, wir wollen hinübergehen auf den Posten dieser Unbeschnittenen zu. Vielleicht tut der Herr etwas für uns. Denn dem Herrn ist es ein leichtes zu helfen, sei es durch viel oder durch wenig. Hier zeigt sich etwas, was ich eine lebendige Beziehung zu Gott verstehe. Es war keine theologische Erkenntnis, die Jonathan trieb. Es war die feste Überzeugung, dass Gott in diesem Augenblick mit ihm etwas tun könnte. Nämlich den Posten der Philister zu vertreiben. Und er sagte, wenn die sagen zu mir, komm drauf, dann wissen wir, Gott hat sie in unsere Hand gegeben, wenn nicht, nun ja. Und es war so, es ereignete sich ein Zeichen und er konnte den Posten bezwingen. Er hatte die feste Überzeugung, mit Gott zu gehen. Eine Überzeugung, die wir ganz ausgeprägt bei David finden. Als David alle seine Ziele und Feinde bezwungen, alle Ziele erreicht und Feinde bezwungen hatte, dichtete er ein Danklied. Und an einer Stelle heißt es dort im 2. Samuel 22, 30, denn mit dir, Gott, zerbreche ich Welle, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Ein Bild, dass Gott da ist, dass er mit ihm die Welle einreißen kann, die sich gegen David, gegen das Volk Israel und was aufgebaut hat und Mauern überspringen, dass er da ist. Jetzt da ist und jetzt etwas mit mir tun kann. Und in diesem Lebensverständnis ist David durch das Leben gegangen. Und das war etwas, was ihm wirklich reich und Freude gemacht hat. Er erlebte, dass Gott tatsächlich immer wieder in sein Leben hineingewirkt hat und da gewesen ist und etwas getan hat. Dass er nicht alleine gewesen ist und dass der Glaube nicht nur eine Philosophie, ein Gedankengebäude gewesen ist, sondern dass er da gewesen ist und etwas bewirken konnte, mit ihm etwas bewirken konnte. Große Dinge. Und das möchte ich auch uns mitgeben und uns als Ziel, damit auch wir Teil an solch einem Reichtum finden. Amen.